Wenn ihr Stimmen hört, dann kann das natürlich daran liegen, dass ihr unseren Podcast hört. Man kann aber auch in feinen und kleinen Experimenten euch einfach dazu bringen, Stimmen zu hören. Oder vielleicht auch das Gefühl zu haben, dass irgendjemand hinter euch steht. Bisschen gruselig, aber auch spannend. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich habe diesen wahnsinnig interessanten Artikel gefunden und habe ihn dir sofort geschickt. Und vielleicht kannst du ja auch noch ein bisschen zu den Hintergründen erklären, was da möglicherweise neurologisch passiert. Ich war jedenfalls total begeistert, dass es überhaupt Wissenschaftler gibt, die, sagen wir mal, Versuchsaufbauten schaffen, die eigentlich nur dazu da sind, Leute ein bisschen bekloppt zu machen. So kann man es doch sagen, oder?
Nein, natürlich überhaupt nicht. Der Versuch ist elegant.
Aber auch ein bisschen verstörend.
Verstörend, ja. Aber er erklärt eine ganze Menge darüber, wie das Gehirn sozusagen die Umwelt wahrnimmt. Also, kurz beschrieben oder willst du es beschreiben?
Ich kann es gern beschreiben, so wie ich es verstanden habe. Du liest wahrscheinlich etwas genauer und langsamer. Ich habe das so verstanden. Ich bin ein Proband oder eine Probandin. Vor mir ist ein Knopf. So. Und hinter mir ist irgendwie eine kleine Stange oder so befestigt, die reagieren kann auf den Knopf. Und jetzt drücke ich den Knopf und dann werde ich hinten von der Stange berührt. So, und jetzt hat man einfach mal erstmal geguckt, was passiert bei Leuten, die vorne einen Knopf drücken und hinten berührt werden. Und was passiert, wenn man die Pause zwischen ich drücke den Knopf und der Stab berührt mich länger macht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass zwei Dinge passieren können. Erstens hat man eben das Gefühl einer Präsenz hinter einem, und zwar einer Präsenz eines Menschen offensichtlich, also weil der Stock ist ja irgendwie präsent. Zweitens hat man möglicherweise das Gefühl, man hört Stimmen. Und das scheint beides zuzunehmen, wenn man die Zeit zwischen Knopfdruck und Berührung vergrößert. Also wenn offensichtlich der Mensch, oder du würdest jetzt sagen vielleicht auch das Gehirn, nicht mehr so wirklich das eine mit dem anderen zusammenbringen kann. So habe ich das verstanden.
Ja, genau. Und das Gehirn macht ja erstmal etwas total Logisches. Also wenn du den Knopf drückst und dieser Stab berührt dich sofort,
ja,
da wird das Gehirn nach einigen Versuchen einfach davon ausgehen, dass du es selber bist, der dich berührt.
Mhm.
Weil es gibt eine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung.
Wobei natürlich, man könnte ja einen Versuch machen, wo man nach fünfmaligem Drücken und Stab berühren den Stab wegnimmt und als Proband dahinter sich schleicht und dann das macht. Also dann hätte man das Gehirn ja quasi veräppelt.
Das Gehirn versucht ja, die Umwelt zu erklären.
Ja.
Sich selber zu erklären, vereinfacht zu erklären.
Ich wollte sagen, mit möglichst einfachen Mitteln, das ist ja das
Ganz Entscheidende. Genau.
Genau.
Und eine Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen Knopfdruck und Berührung akzeptiert das Gehirn. Punkt.
Ja.
Und jetzt kommt was Komisches. Du kannst anfangen, dann eine gewisse Zeitverzögerung einzubauen. Mhm. Und irgendwann kann das Gehirn nicht mehr akzeptieren, dass es diese Ursache-Wirkung-Beziehung gibt. Also dir ist schon klar, dass du auf den Knopf drückst und dann berührt wirst.
Intellektuell weiß ich das. Ein Teil meines Gehirns, ein vielleicht neuer Teil meines Gehirns weiß das. Aber ein Großteil meines Gehirns denkt sich, ne.
Ein Großteil deines Gehirns denkt sich, nee, so lange kann ich selber nicht brauchen. Das hat mit mir nichts mehr zu tun. Also ist da jemand? Ist da jemand? Da ist jemand. Und das baut das Gehirn eben ein. Davon geht das Gehirn einfach aus als einfachste Erklärung dafür, dass dich jemand berührt und du bist es nicht.
Mhm.
Punkt. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Und wenn du jetzt noch Stimmen einspielst, beziehungsweise wenn du erst Stimmen einspielst und dann eine Art Weißrauschen oder sie sprachen im Artikel von Rosa-Rauschen.
Genau, es gibt verschiedene Frequenzen von Rauschen. Pink Noise, White Noise, Brown Noise und so weiter und so fort. Mhm. Haben einfach andere Frequenzen. Das ist dann der Unterschied, ob es so macht oder. Ja, das sind einfach nur Tonhöhen in der Regel oder Höhenregionen, in denen dieses Rauschen stattfindet. Und ich glaube, das haben sie nicht nur gemacht, aber das war ein Teil der Versuche. Da haben sie Leuten eben dieses Pink Noise vorgespielt, relativ leise. Mhm. Einigen eben nur Rauschen und bei anderen haben sie am Anfang in dem Rauschen Stimmen versteckt oder Stimmen in das Rauschen eingebettet und haben die das gehört. Und dann hörten die Stimmen auf, aber das Gehirn war sozusagen, ich glaube, man kann sagen, geprimed auf, da gibt es Stimmen. Da haben die später auch Stimmen gehört, wenn gar keine Stimmen mehr in dem Rauschen eingebettet waren, weil unser Gehirn offensichtlich A, sowas erwartet und B, natürlich sowieso versucht, in irgendwelchen undefinierbaren Dingen Muster zu erkennen. Also früher als Teenager haben wir gerne auf diese Ameisen im Fernsehen nach dem Testbild gestarrt. Also wenn da wirklich nur Gekrissel kam und haben so lange drauf gestarrt, bis wir was gesehen haben und haben uns dann erzählt, was wir gesehen haben. Wissend natürlich, dass da Quatsch ist.
Meine Generation vor der Erfindung des Fernsehers, die hatte eben in die Wolken geschaut und dann hat sie da in den Wolken auch irgendwelche Dinge gesehen.
Das haben wir auch gemacht.
Ach, tatsächlich?
Genau, aber tagsüber. Das andere konnte man nachts machen.
Ja, oder am frühen Abend, wenn das Testbild nicht mehr da war. Das verstehen die jüngeren Zuhörer jetzt auch wieder gar nicht mehr. Testbild? Worüber redet der? Und Testbild nicht mehr da?
Du, das googelt die einfach und das finden die dann auf Wikipedia. Mach dir ja mal keine Sorgen.
So, aber die Pointe war noch, Ja, sie haben eben eine Art Weiß- oder Rosa-Rauschen eingespielt. Sie haben dann Stimmfragmente mit eingespielt und dann hinterher nicht mehr. Und dann haben die Probanden gelegentlich Stimmen gehört, wo keine Stimmen mehr waren. Mhm. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, je mehr sie auch glaubten, dass irgendjemand, irgendetwas im Raume war hinter ihnen.
Klar, also erst kommt das Gefühl der Präsenz und dann hört man folgerichtig auch Stimmen.
Genau, aber eigentlich ist der Vorgang ja gar nicht so irritierend. Eigentlich ist der Vorgang nur ein Versuch des Gehirns. Wahrnehmungen, die nicht mehr zusammenpassen, also mit dieser zeitlichen Verzögerung, die haben das um eine halbe Sekunde, ungefähr nicht ein paar Millisekunden, sondern wirklich substanziell um eine halbe Sekunde verzögert. Und eigentlich hat das Gehirn nur versucht, diese Wahrnehmungen zu erklären. Und um Wahrnehmungen auf einfache Weise zur Deckung zu bringen, da ist das Gehirn zu sehr vielen Dingen bereit.
Also an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Hinweis auf unsere tolle Folge über Sinnestäuschung, wo wir auch über viele verwandte Themen sprechen. Ich fand interessant in dem Artikel, dass 5-10% der Bevölkerung in ihrem Leben schon mal körperlose Stimmen gehört haben. Und zwar so präsent, dass sie wirklich dachten, da wäre eine Stimme, der man auch zuhören sollte. Das fand ich bemerkenswert.
Eine Zahl, die mich übrigens sehr irritiert hat.
Fandst du zu wenig oder zu viel?
Viel zu viel.
Du bist da mit deinem kleinen Schizophrenie-Fragebogen unterwegs, ne? Und denkst, das kann ja gar nicht sein. Die muss ich alle einliefern lassen.
Also zunächst mal, wenn jemand Stimmen hört. Ja. Vor allen Dingen, wenn jemand Stimmen hört, die imperativ ihm irgendetwas sagen, was er tun soll.
Das war jetzt hier in dem Artikel nicht erwähnt, aber ja.
Nee, ist auch wahrscheinlich so nicht gemeint, aber dann hat man natürlich schon mal einen Schizophrenie-Verdacht, einen Anfangsverdacht. Nur gut, und bei 5-10% ist es ja so, dass 95-90% niemals Stimmen gehört haben, immerhin. Und ich war trotzdem überrascht über diese Zahl, über die Höhe dieser Zahl. Wichtig ist aber die Tatsache, das ist nicht pathologisch. Mhm. Das tritt mal auf, das geht wieder weg und das ist dann eben nicht eine Schizophrenie oder so, sondern eben einfach normal. Das hatte mich irritiert.
Ich finde übrigens, also ich weiß nicht, wie du daran gehst, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, die Stimmen sagen mir was, was ich machen soll, oder wenn die Stimmen mich irgendwie bedrohen, mir unangenehm sind, das ist natürlich klar, da muss man was machen. Aber stell dir mal vor, es ist einfach nur eine freundliche Stimme, die dir irgendwelche Informationen gibt. Wärst du dann für sofort eine medikamentöse Behandlung oder würde man erstmal gucken, ob die Informationen für denjenigen vielleicht sinnvoll sind? Es könnte ja auch eine freundliche Stimme sein, die dir nette Ratschläge im Leben gibt.
Naja, das scheint mir aber jetzt sehr realitätsfern zu sein. Aber grundsätzlich ist es so, es gilt auch hier das Prinzip, dass wir Dinge nur behandeln, unter denen Patienten leiden. Mhm. Also wenn wie bei dir jetzt kein Leidensdruck da wäre und eine freundliche, vermutlich weibliche, sehr nette Stimme dir nette Dinge sagt, dann würdest du die ja um Gottes Willen nicht verlieren wollen.
Ich habe tatsächlich solchen Erlebnis nicht gehabt. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einer langen zurückliegenden Folge hier erzählt. Ich hatte mal ein anderes Erlebnis als sehr junger Mann. Ich bin nachts aufgewacht und habe, also ich weiß nicht, früher, und jetzt kommen wir wieder mit Geschichten von vor dem Krieg. Früher gab es ja dieses Phänomen, man hat jemanden angerufen oder anrufen wollen und auf einmal war man klack in einem Gespräch anderer Leute. Und konnte sich dann entscheiden, gar nichts zu sagen, aufzulegen oder zu sagen, oh Verzeihung, ich bin irgendwie in ihr Gespräch geraten. Oder man konnte auch voyeuristisch zuhören. Oder manchmal zwischendurch gute Ratschläge geben, dann hätten die Leute gedacht, sie hören eine Stimme. Aber so war es bei mir. Ich bin aufgewacht eines Nachts und in meinem Kopf unterhielten sich zwei Stimmen. Übrigens nicht über irgendwas Spektakuläres, also nichts Schlimmes, nichts Bedrohliches oder so. Es waren einfach zwei Leute, die, ich weiß auch nicht mal worüber, aber es war halt total spooky. Weil ich aufwachte und dachte, okay, das ist noch Teil meines Traums und dachte so, der Traum kann jetzt mal aufhören, jetzt bin ich mal wach. Und ich hörte diese Stimmen und habe dann mehr oder weniger so eine Art, ich würde sagen, radikale Meditationsübung gemacht, um die loszuwerden. Und war dann auch sehr froh. Ich hatte in den Tagen davor auch ganz viel so Meditationssachen gemacht und so und habe dann erstmal aufgehört für eine Zeit oder so, weil ich nicht weiß, was ich dann in meinem Gehirn natürlich getriggert hatte. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass diese Stimmen auf jeden Fall eingebildet waren. Und das finde ich jetzt das Interessante. Am Ende dieses Artikels ist für mich so ein bisschen durchgeblitzt, dass diese Forscher ein bisschen aufgeschlossener sind als viele andere medizinische oder psychologische Forscher, weil sie gesagt haben, sie wollen sich jetzt mit Leuten unterhalten, die als Teil ihres, vielleicht nicht Berufsleben, aber als Teil ihres Lebens eben Stimmen hören, nämlich mit sogenannten Medien. Also von denen du wahrscheinlich nichts hältst. Ich habe einige kennengelernt. Bei vielen habe ich das Gefühl, na, die kannst du auf den Schrott schmeißen. Bei ein, zwei bin ich überhaupt nicht sicher, ob das nicht was zumindest Sinnvolles ist. Aber das dachte ich, wenn ein Mediziner sagt, wir unterhalten uns mit Medien, die regelmäßig Stimmen hören, weil wir dann vielleicht mehr rausfinden, wie auch andere Leute Stimmen hören und wie man möglicherweise Leute, die unter Stimmen hören, leiden, heilen kann. Das fand ich großartig.
Naja, du siehst die aber zu positiv, die Mediziner. Also die Moment, am Ende.
Diese oder alle?
Am Ende suchen die Leute, die sie möglicherweise dann doch für pathologisch halten. Also,
das könnte sein.
Wir suchen ja gerne Kranke. Lass mich einen Gedanken nochmal breiter treten. Ja. Also in dem Artikel wurde ja beschrieben, wie Patienten oder wie das Gehirn sozusagen die nicht mehr Vereinbarkeit von dem Knopfdruck und der Berührung am Rücken durch die zeitliche Verschiebung, wie das Gehirn das nicht mehr zusammenbringt.
Ja, ich würde sagen, wie das Gehirn ein etwas verwirrendes Chaos, wie es das mit Sinn und Struktur füllt. ohne dass welche da ist.
Genau. Es versucht, die Welt, die Sinneseindrücke mit Sinn zu füllen.
Ja.
Irgendwie zu erklären. So, wir hatten mal über ein anderes Beispiel gesprochen, was aber sehr gut in diesen Zusammenhang passt. Mhm. Über diese Geisterhand, diese Gummihand.
Ja.
Das hatten wir, glaube ich, auch mal in einem Podcast besprochen. Das passt eigentlich hier recht gut rein. Denn da ist es auch so, dass das Gehirn eine sehr merkwürdige Wahrnehmung zusammenbringt, zusammenbindet und falsch interpretiert. Also, der Versuch läuft wie folgt. Du sitzt vor mir, eine deiner beiden Hände ist verborgen, also deine rechte Hand ist verborgen, die kannst du nicht sehen. Aha. Ich sehe sie, aber du siehst sie nicht, also durch irgendeine Kiste, wo die Hand drin ist. Gleichzeitig siehst du aber eine Gummihand vor dir liegen, eine rechte Gummihand. Aha. Und ich streiche mit einem Pinsel über die Gummihand und gleichzeitig über deine rechte echte. Aha. Und natürlich ist dir vollkommen klar, dass die Gummihand deine Gummihand ist. Ich brauche nur wenige Minuten, wenn überhaupt, um deinem Gehirn klarzumachen, dass das einfach deine echte Hand ist. Mhm. Das heißt, ich streiche darüber und das Gehirn bemerkt, ja, dass ich die Gummihand streiche und das Gehirn gleichzeitig spürt, dass ich genau diesen Finger streiche, den das Gehirn auch sieht an der Gummihand. Und dann schafft das Gehirn es innerhalb von kürzester Zeit, die Gummihand als echte Hand zu deinem Körper gehörig zu akzeptieren. Und wenn ich dann mit dem Hammer auf die Gummihand haue, dann erschrickst du fürchterlich und hast Schmerzen. Für einen Moment, dann nicht mehr. Also auch hier schafft das Gehirn eine Sinneswahrnehmung, die eigentlich nicht zusammenpasst, so zusammenzuschnüren, dass es am Ende doch passt. Mhm. Das Gehirn ist zu unglaublich vielen Dingen bereit.
Wenn ich das richtig vorhin verstanden habe, in unserem Vorgespräch, hast du gesagt, das ist exakt die Technik, die wir auch benutzen können, um uns selbst zu kitzeln. Wobei ich jetzt nicht weiß, warum es interessant sein sollte, sich selbst zu kitzeln. Aber erkläre mal, wie geht das genau?
Naja, also erstmal ist ja schon komisch, dass wir uns nicht selbst kitzeln können.
Also wir können, aber es kitzelt nicht.
Es kitzelt nicht, genau. Du machst dasselbe, was du bei jemand anders machst und es kitzelt einfach nicht. Mhm. Das ist ja ein bisschen komisch eigentlich.
Ja.
Und die Erklärung ist relativ einfach. Der Körper begreift, dass du es selber bist. Also der initiiert ja sowohl das ausgehende Signal, also die kitzelnden Finger, als auch das einkommende Signal, nämlich die Berührung auf der Oberfläche am Bauch oder wo auch immer. So, und jetzt kannst du den Körper reinlegen und zwar genau mit der Technik, die wir gerade besprochen haben. Du benutzt eine Art Roboterarm und dieser Roboterarm kitzelt dich. Das funktioniert auch nicht, weil der Körper ja merkt, dass du mit der Hand irgendwie eine Bewegung initiierst, die dann zwar auf diese Hand übersetzt wird, die Roboterarm, das kitzelt auch nicht. Aber wenn du jetzt die Bewegung, die du selber initiierst mit deiner Hand und die Bewegung, die der Roboterarm dann macht mit seiner Hand auf deinem Bauch. Wenn du das und ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr, eine halbe Sekunde, eine Sekunde zeitlich versetzt. Wenn der Körper also nicht mehr die Beziehung herstellt zwischen deiner initiierten Bewegung und der Wahrnehmung, dann kitzelst du dich plötzlich selber.
Hat aber natürlich einen Nachteil, man braucht einen sehr komplexen Versuchsaufbau mit einer wahrscheinlich sehr teuren Roboterhand.
Aber man braucht jetzt keinen Partner mehr, der einen kitzelt. Das ist total praktisch. Das ist quasi outgesourced. Die Investition ist groß, aber...
Ist Kitzeln ja der Euphemismus für eine andere Handlung? Weil ich werde gar nicht gerne gekitzelt.
Nein, Kitzeln ist in diesem Zusammenhang überhaupt kein Euphemismus für gar nichts und schon gar nicht für das, woran du jetzt denkst. Aber man könnte natürlich über diese Erweiterung, die du jetzt nonverbal ins Spiel gebracht hast, durchaus auch nachdenken. Auch da wäre es natürlich so, dass der Körper Bewegungen, welcher Form auch immer, als von Fremden initiiert begreifen würde. Kann ich mir erregend vorstellen? Weiß ich aber nicht.
Ich kann nur sagen, ich vermute im Gegensatz zu der Kitzelmaschine an dieser Stelle einen deutlich größeren Markt. Ich frage mich, wir haben ja auch schon mal uns darüber unterhalten, dass das Gehirn ja eigentlich die Wirklichkeit gar nicht wahrnimmt, sondern nur eine Interpretation ist der Wirklichkeit. Dass wir zum Beispiel alles, was wir sehen und hören, dass das nicht gleichzeitig bei uns ankommt. Dass wir blinde Flecken im Auge haben und so weiter, wodurch wir was nicht sehen können. Also wissenschaftlich, wo verläuft deiner Meinung nach denn die Linie zwischen Dingen, die wir halluzinieren in Anführungszeichen und die unser Gehirn durch einen komplizierten Remix erzeugt. Ist es die gute alte Intersubjektivität? Also wenn nur du mich und meine Stimme hören kannst, dann wärst du schizophren. Aber wenn deine Frau mich auch hören und sehen kann, dann bin ich real. Ist das unser Kriterium oder hast du noch ein anderes als Neurologe?
Ich verstehe die Frage nicht völlig.
Was ich sehe, ist ja auch nicht echt.
Nichts von dem, was du wahrnimmst, ist echt.
Genau.
Nicht das Sehen, nicht das Hören, nicht das Schmecken.
Und warum machst du doch einen Unterschied zwischen dem, was du jetzt gerade wahrnimmst und dem, was Leute wahrnehmen, die zum Beispiel zu lange Rauschen gehört haben und die dann Stimmen hören? Also ich mache den Unterschied ja auch, aber ich wollte wissen, ob du für mich eine medizinische oder neurologische Begründung hast. Meine philosophische war, das eine nehme ich ernst, weil es eben mehr als einer wahrnehmen kann.
Nein. Alles das, was das Gehirn wahrnimmt oder so, wie es das wahrnimmt, wie es das interpretiert, das ist eben eine Interpretation von Informationseingängen. Mhm. Die werden zur Deckung gebracht und überhaupt. Mhm. Wenn du aber Stimmen hörst, die gar nicht da sind, dann ist es ja keine Interpretation von einem Sinneseingang, dann ist es eine Interpretation aus sich selbst heraus. Das ist ja etwas völlig anderes.
Na, das weiß ich nicht. Die Interpretation kommt ja schon auch im Zusammenhang mit Reizen. Mit Rauschen, mit...
Nein, sie kommt ohne Reize. Hm. Du interpretierst in ein Weißrauschen hinein Stimmen, die aber nicht da sind. Das ist nicht dasselbe, als wenn du eben Dinge zusammenbindest. Den Begriff finde ich eigentlich ganz elegant. Also du bindest Dinge zusammen, die eigentlich schwer zusammenzubinden sind. Und das macht das Gehirn. Wenn es nicht funktioniert, es gibt ja auch darum ganz lustige Geschichten.
Aber wir wissen ja auch, dass selbst bei dieser Interpretation wir immer noch einen Gutteil auch dazu erfinden. Zum Beispiel spekulieren wir den ganzen Tag, wenn wir uns über das Verhalten von Menschen Gedanken machen, über Ursache und Wirkung. Und wir haben immer eine Geschichte zu erzählen, warum wir was gemacht haben, warum andere was gemacht haben. Wenn wir es nicht wissen, dann bilden wir Hypothesen, warum andere was gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie du das denkst, aber ich glaube, manchmal machen wir einfach Dinge. Wir machen die und später erfinden wir dann eine Geschichte, die dann eine Art kohärentes Bewusstsein von uns selber darstellt. Aber es ist ja auch, also da würde ich sagen, die Motivationen, die wir andauernd behaupten zu haben, sind ja dann auch nicht real. Aber damit haben wir ja kein Problem.
Nein, nein, sind sie auch nicht. Und also wir urteilen auf der Basis von Dingen, die uns gar nicht klar sind. Mhm. Und das Allerschönste ist diesbezüglich ja ein Experiment. Also wir sind ja die vom Bewusstsein getragene Krone der Schöpfung. Und dieses Bewusstsein ist ja das, was uns von niederen Tieren unterscheidet. So die vorgebliche Selbsteinschätzung von uns. Und jetzt gibt es aber schlicht und einfach zahllose, ganz uncharmante Versuche, die klar machen, dass das Bewusstsein in keinster Form die entscheidende Instanz ist.
Aha.
Dass wir uns zwar im Nachhinein einreden, dass wir uns sehr bewusst für diese Frau, diese Uhr, dieses Handy oder dieses Auto entschieden haben, um es jetzt mal ganz bösartig zu formulieren, dass das aber in Wirklichkeit in keinster Form auf der Basis dieser Dinge, die ich vorher abgewogen habe, entschieden wurde, sondern auf der Basis von ganz anderen Dingen. Das mündet in den charmanten Versuchen, dass du Leuten eine schwere Entscheidungsaufgabe gibst. Und dann hat die eine Hälfte dieser Leute, nachdem sie die Aufgabe verstanden hat, verinnerlicht hat, nochmal Zeit, intensiv darüber nachzudenken. Und die andere Hälfte der Probanden hat diese Zeit nicht. Die muss dann irgendwie eine Memory-Aufgabe lösen. Oder Sudoku. Daran merkst du, dass das Ganze schon ein bisschen älter ist. Und dann hat man wirklich festgestellt, dass diejenigen, die weniger Zeit hatten, sich mit dem Problem vom Bewusstsein her auseinanderzusetzen, dass die schlechtere Entscheidungen gefällt haben als diejenigen, wo das Bewusstsein zwangsweise abgelenkt war. Mhm. Weil nämlich unser Gehirn viele Denkvorgänge gleichzeitig macht, aber das Bewusstsein nur ein ganz kleiner Teil dieser Denkvorgänge ist. Und das Bewusstsein, von dem wir glauben, es fällt unsere rationalen Entscheidungen, tut es eben einfach nicht. Es begründet hinterher, warum wir es so entschieden haben, aber es ist nicht die Instanz, die diese Entscheidung fällt.
Du willst eigentlich sagen, wir treffen bessere Entscheidungen, wenn wir nicht drüber nachdenken.
Nein, wenn wir zunächst mal drüber nachgedacht haben und dann einfach mal drüber schlafen. Das heißt, wenn das Bewusstsein zwangsweise ruhig gestellt ist. Mhm. Dieser Spruch, ich schlaf mal drüber, bei einer wichtigen Entscheidung, ist so ziemlich das neurologisch Klügste, was der Volksmund jemals zitiert hat. Mhm. Weil genau das der Punkt ist, du denkst die ganze Nacht drüber nach, aber das Bewusstsein träumt sich irgendwo hin und mischt sich nicht ein. Und genau dann fällen wir die richtigen Entscheidungen.
Das ist offensichtlich auch eine gute Variante, dem Bewusstsein mal eine Pause zu verschaffen. Besser als ich kiff mal drüber oder ich sauf mal drüber.
Ja, bei dem ich sauf mal drüber ist das Problem, dass die gesamten Denkprozesse ein wenig in Mitleidenschaft gezogen werden, nicht nur das Bewusstsein. Das ist dann kontraproduktiv. Aber es ist tatsächlich so, wenn du eine wichtige Entscheidung fällst, dann solltest du eben nicht eine Pro- und Kontraliste machen und dich auf das Ergebnis verlassen. Dann solltest du diese Pro- und Kontraliste machen und dann schläfst du mal drüber. Unabhängig von dem Ergebnis der Pro- und Kontraliste, dann entscheidest du dich nach dem Gefühl. Und das Gefühl stimmt.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.